Ja, zum Hoffen gehört das Singen mit dazu. Wer hofft, singt, und Christen singen immer wieder. Vom Anfang haben wir gesprochen. Und es gibt den berühmten Satz in Deutschland, eines der am meisten zitierten Gedichte: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich will mal sagen, was da steht. Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne. Vertrauen ist der Anfang von allem. Hoffnung singt die Lieder, die vom Hoffnungsland her schon vorausklingen. Und Hoffnung atmet diesen Atem von morgen. Darum als kleiner Prolog folgende Zeilen. Der Atem von morgen. Hoffnung ist der Atem von morgen. Wer hofft, sieht weiter, über den Tag hinaus, nach vorn. Wer hofft, steht auf, bricht auf und wagt neue Wege. Wer hofft, fängt wieder neu an. Wer hofft, findet sich mit dem Ende nicht ab, fügt sich nicht in Ausweglosigkeit, versinkt nicht in Verzweiflung. Schließt nicht aus, schließt sich nicht ein. Wer hofft, weiß um eine offene Tür. Wer hofft, lebt, geht und gestaltet, vertraut, dass etwas werden wird, dass das Werden nicht aufhört, dass ein Morgen kommt. Wer hofft, hält ein Versprechen fest, das Seil. Heute Morgen. Wer hofft, trotzt der Vergänglichkeit, bleibt stur, auch wenn Tod und Teufel drohen, wenn Hass und Hetze heulen, wenn Recht bricht. Wer hofft, hält aus. Wer hofft, sieht andere und hört, nimmt wahr, nimmt auf, nimmt ernst. Sieh die Welt mit anderen Augen, im Licht dessen, was werden kann. Wer hofft, lebt mit weitem Horizont, lässt sich tragen von einer heiteren Gelassenheit, weiß, welche Welt werden wird. Wer hofft, steht mit beiden Beinen auf der Erde und hat ein Stück Himmel im Herzen, geerdet und beflügelt zugleich. Vollkommen, unvollkommen und ist doch, was er sein soll. Hoffnungsmensch. Ihr Lieben, wir haben von Anfängen gesprochen. Wisst ihr es noch? Kann sich noch jemand erinnern, jetzt so in der Mittagsschlafphase, wenn man so ein bisschen eingesummt ist und ein Gedicht, man kann so dahin dämmern. Aber die Zeichen stehen doch auf Anfang. Auf Loslegen. Aber wenn man anfängt, dann muss man auch etwas aufhören. Abram ist in ein neues Land aufgebrochen und hat das Alte zurückgelassen. Rausgehen aus dem Vertrauten, das ist die größte Herausforderung. Er hat etwas gelassen, losgelassen, um loslegen zu können. Beides gehört zusammen. Wer innovativ sein will, muss auch exnovativ sein, also aus etwas herausgehen. Das gilt persönlich, das gilt in geistlichem Leben, das gilt aber auch als Gemeinde und als Gemeinschaft von Christen. Das gilt für uns als Gnadauer, für Verbände und Werke immer wieder neu, etwas zurückzulassen und aufzubrechen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Johannes, klick mal eins weiter. Das ist unsere Küche. Gewesen. Vor gut anderthalb Jahren. Alles hat damit angefangen bei uns zu Hause, dass wir gesagt haben, man sollte mal wieder streichen. Und dann ist immer mehr draus geworden. Wir haben überlegt, was könnte man tun? Ach, die Lampe ist nicht mehr die beste und das Türchen im Schrank geht schon kaputt. Und eigentlich könnte man die Wand rausreißen. Und dann könnte das ganz anders aussehen. Wir hatten dann eine Idee. Wir haben überlegt, was könnte man tun? Und dann hat uns, und das ist das nächste Bild, der Küchenbauer ein Bild vor Augen gemalt. So könnte es aussehen. So könnte es werden. Und dann haben wir irgendwann angefangen. Seht ihr, genau so ist das. Jetzt haben wir die beiden Bilder nebeneinander stehen. Damit wir von dem einen zum anderen kommen oder damit wir das Rechte erreichen, das neue Bild, die große Vision, muss erstmal das Alte raus. Die Decke musste runter, der Boden musste raus, die Wand wurde rausgeschlagen und die alte Küche wurde ausgeräumt und eine neue eingeräumt. Du kannst nicht neu einräumen, wenn du das Alte nicht ausräumst. Und was so beim Renovieren so klar ist und was jeder sofort versteht, das ist für uns im Leben nicht so einfach. Und als Gemeinden auch nicht. Wir neigen dazu, als Gemeinden und Gemeinschaften, aber auch persönlich immer zu sagen, wir machen noch etwas dazu, noch etwas zusätzlich. Und das Alte halten wir aber fest. Es ist ja noch gut. Und ehrlich gesagt, ich bin Schwabe. Eine Küche, die noch funktioniert, schmeißt man nicht einfach raus. Ich habe das meiste von der Küche bei uns im Keller eingebaut. Das kann man noch gebrauchen. Also hab's runtergeschafft in den Keller. Aber klar ist, es muss raus. Und wisst ihr, ich habe schon manche Gemeinde und Gemeinschaft beraten, begleitet, auch in Erneuerungsprozessen. Auch manche Menschen begleitet, persönlich auf ihrem Lebensweg. Und immer wieder geht es darum, eines zu lernen, loszulassen. Loslassen lernen. Leben heißt auch loslassen lernen, damit Neues werden kann. Wer von euch Eltern ist, Vater oder Mutter, hat Kinder schon loslassen müssen. Du musst Kinder loslassen. Eigentlich fängt das bei der Geburt schon an für die Mutter. Das, was in dir ist, rauszulassen. Und wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, ist das ein Loslassen. Und wenn sie in die Schule gehen, ist das ein Loslassen. Und wenn sie sich befreunden und immer mehr Zeit mit anderen verbringen, lässt du los. Und wenn sie aus der Schule gehen und irgendwann ausziehen, lässt du los. Und wenn sie irgendwann nicht rausgehen, denkst du, eigentlich sollten man... Es gibt auch so Erfahrungen. Ja? Also wir haben einen Sinn dafür, dass Leben loslassen heißt. Wir können und wir dürfen nicht am Alten hängen bleiben. Das gilt für alte Möbelstücke, für alles, was uns wert und teuer ist. Du musst irgendwann loslassen. Und das gilt auch, wir haben heute Morgen schon diesen letzten Schritt gedacht, aus dieser Zeit in die Ewigkeit Jesus entgegen. Wisst ihr noch? Das Gedicht am Ende der Bibelarbeit, dein Zuhause. Es geht Jesus entgegen, das ist ein letztes Loslassen. Damit Gott mit uns neu beginnen kann, müssen wir etwas loslassen. Und das ist schon am Anfang des Glaubens so. Wenn sich ein Mensch bekehrt oder vielmehr bekehrt wird, wenn Jesus ihm plötzlich groß wird, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden, wenn ein Mensch zu glauben beginnt, heißt das, man lässt etwas Altes zurück. Umkehr nennt es die Bibel. Etwas zurücklassen und neu beginnen. Um neu beginnen zu können, auch missionarisch, müssen wir bereit sein, etwas loszulassen, auch Liebgewordenes. Und auch das, was bisher gut war, kann jetzt zurückgelassen werden, um Neues zu beginnen. Um das zu unterscheiden und entscheiden zu können, braucht es Weisheit. Und es wird immer welche geben, die bremsen und welche, die voranpreschen. Und in der Leitung muss man ein gutes Maß finden. Aber man darf nie stehen bleiben, sondern weitergehen. Bedenkt das mit im Gebet für eure Leiterinnen und Leiter. Auch in der Gemeinschaft und in der Gemeinde. Und auch im Verband und auch in der Kirche. Manchmal versteht man Dinge nicht so richtig. Manchmal würde man es anders machen, aber tragt es betend mit. Ein so ein Beispiel aus dem Gnadauer Raum will ich kurz erzählen. Li N. und Stefan Höss sind Prediger, Angestellte, Missionarin und Missionar im Hensoldthürer Gemeinschaftsverband in Bayern. Und sie arbeiten in München. Und zwar in München Freihamm auf Europas größter Wohnungsbaustelle. Da entsteht ein neuer Stadtteil, München Freihamm. Dort sollen einmal 25.000 bis 30.000 Menschen wohnen. 25.000 bis 30.000 Menschen. Wird gerade gebaut. Und überlegt mal, 25.000 bis 30.000 Menschen, das ist keine Kleinstadt mehr. Das ist eine mittelgroße Stadt. Und in diesem Stadtteil gibt es genau keine Kirche. Weder die katholische Kirche noch die evangelische Kirche baut etwas. Sondern es ist einfach ein Stadtteil. Menschen aus allen möglichen Kulturen und Ländern kommen dahin und wohnen da. Da gibt es keine Einheimischen, weil die, die dahin ziehen, die sind alle neu. Es war noch niemand da. Und jetzt fangen sie dort an mit dem Projekt K, missionarische Arbeit, unterstützt von der Marburger Mission in Kooperation mit der Bayerischen Landeskirche und dem Gemeinschaftsverband, der das trägt, das Projekt K, Kirche in Freihamm. Dort, wo nichts ist, da musst du neu anfangen. Es gibt nichts Bisheriges und das ist eine Spurensuche. Ja, da ist nichts bisher da. Sie gehen, sie machen Wohnzimmergottesdienste, laden zu sich ein. Ich war bei ihnen zu Hause. Sie gehen auf Spielplätze. Sie haben ein Spielmobil. Sie machen Angebote für Eltern mit Kindern. Sie gehen an die Schulen. Sie sind missionarisch unterwegs, um Menschen zu erreichen und zu begleiten. Es gibt nichts Etabliertes, nichts wie schon immer war. Manchmal ist es heilsam, weil das, was war, kann auch ein Ballast sein, um Neues beginnen zu können. Es ist aber auch eine große Ressource, ein Schatz. Lasst es uns so begreifen, dass wir Neuanfänge wagen. Denn was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Da gibt es auch eine Folie dazu. Ja, wenn wir eins weitergehen. So, was wir hoffen, das bestimmt unser Handeln. Wenn wir nichts mehr hoffen, dann tun wir auch nichts. Wenn wir kein neues Bild, und sei es von einer Küche vor Augen haben, dann packen wir auch nicht an. Dann wursteln wir in der alten weiter. Und das muss ja nicht schlecht sein. Das Essen war immer gut. Also meistens, manchmal habe ich versucht, aber so ist es. Ja, also es muss ja nicht schlecht sein, aber Wenn wir etwas neu beginnen wollen, brauchen wir ein Bild davon, eine Idee, eine Vision vor Augen. Und dann erst können wir sie verfolgen und es angehen und Ziele formulieren. Und dann geht man Schritte. Und die Schritte sind dann, dass man sagt, okay, jetzt planen wir und dann erteilen wir einen Auftrag und dann packen wir selber an, wir prüfen, was können wir finanzieren. Was hoffen wir, dass wir kriegen? Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und packen an. Wenn wir nichts hoffen, tun wir nichts mehr. Aber Jesus weist uns immer den Weg der Hoffnung. Und zwar, ihr Lieben, nicht nur auf den Himmel, sondern auch schon für diese Welt. Philipp Jakob Spener, der Vater des Pietismus oder einer der Väter des Pietismus in Deutschland, hat gesagt: Ich bin überzeugt davon, dass Gott etwas Besseres für seine Kirche in dieser Welt vorgesehen hat, als das, was wir heute erleben. Er war überzeugt davon, dass es einen besseren Zustand der Kirche gibt, als den, den wir heute erleben. Und Philipp Jakob Spener hat an der Kirche viel kritisiert. Er hat viel geklagt. Er hat ein Reformprogramm aufgelegt. Es war nicht so, dass da alles in der guten alten Zeit gewesen wäre. Überhaupt nicht. Er hat ganz viel kritisiert. Aber er hat die Hoffnung für heute festgehalten und für morgen, dass Gott einen besseren Zustand für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinde, für unsere Kirche, für unser Land, für diesen Staat, für diese Zeit vorgesehen hat, als das, was wir heute erleben. Und er hat angepackt. Und daraus ist eine Erweckungsbewegung geworden. Ein Aufbruch überall im Land. Bibeltreffen da und dort. Es hat sich vieles verändert. Und dann sind Dinge wieder eingeschlafen, wieder veraltet und Menschen haben wieder neu begonnen. Was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Ich frage euch, will euch mal so fragen, hofft ihr noch? Habt ihr eine Hoffnung? Wer hofft, bricht auf. Abraham. Ist interessant. Gott hat nicht gesagt, Abraham, das mit dieser Welt, das wird immer schlimmer werden. Es geht vor die Hunde. Abraham, setz dich hin. Schließ dich ein in einen Winkel und mach dein Zelt zu und lass die Welt draußen. Hat er nicht gesagt. Hat Jesus auch nicht gesagt, als er auferstanden ist und die Seinen, die Jünger besucht hat, die sich eingeschlossen hatten in Jerusalem am Ostermorgen und er durch die Tür gehen musste, also durch die Wände gehen musste, weil die Tür verschlossen war. Dann hat er nicht zu ihnen gesagt, Friede sei mit euch. Ich sag's euch jetzt, bleibt in diesem Raum, schließt euch ein, macht alles zu und wartet, bis ihr endlich sterbt, damit der Himmel beginnt. So hat er's nicht gesagt. Was hat er gesagt? Hallo, ist noch jemand wach? Was hat Jesus gesagt? Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes Evangelium, Johannes 21. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder, wie ihr zu Recht sagt, im Matthäus Evangelium, geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Oder vom barmherzigen Samariter her, dient, geht hin und helft. Hingehen sollen wir, hinausgehen in die Welt. Was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Es ist eine Hoffnung für die Welt. Darum heißt es, mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. In Jesu Namen. Das steht übrigens auf diesem Kärtchen hier. Das dürft ihr alle mitnehmen. Liegt da drüben. Das kann man so mitnehmen. Bücher hat es übrigens auch wieder da. Da steht das Kästchen. Aber was wir hoffen, das bestimmt unser Handeln. Das sollten wir beherzigen. Wenn Jesus uns in die Welt sendet, dann gibt es Hoffnung für diese Welt. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Nächste Folie. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Kurhaus in Bad Boll, am Rande der Schwäbischen Alb. Und wenn man da nochmal klickt, Johannes, zwei Pfeile, dann seht ihr an dieser Fassade zwei Buchstaben, die da stehen, W und P. Lass mal so stehen. W und P. Die stehen für Wilhelm und Pauline, das württembergische Königspaar, hat dieses Haus errichtet in Bad Boll. Und irgendwann sind dann die Königs ausgezogen und die Blumharts sind ausgezogen, der ältere und der jüngere Blumhart. Ein Bild, das nächste habe ich hier dabei. Pfarrer Blumhart, ein Seelsorger und ein Erweckungsprediger. Und sein Sohn, auch ein Erweckungsprediger, bekannt geworden auch dadurch, dass er in den Landtag gegangen ist in Württemberg.
Und die Blum hat erst in die SPD eingetreten und in den Landtag und hat gesagt, wir müssen auch politisch etwas anfangen. Es gibt Hoffnung für diese Welt, wir müssen sozial etwas ändern und hat sich engagiert. So. Jetzt steht da immer noch W und P an der Fassade, als die Blumherz dort eingezogen sind und Menschen nach Bad Boll gekommen sind, um dort an Leib und Seele gesund zu werden. Und die haben sich überlegt, was heißt das jetzt? Ja, man kann erklären W und P, Wilhelm und Pauline, aber wer interessiert sich für das württembergische Königspaar? Die haben gesagt, das hier ist es. W und P steht für warten und pressieren. Wisst ihr, was pressieren bedeutet? Da muss man jetzt ein bisschen Schwäbisch können. Pressieren heißt sich beeilen. Der Schwabe sagt, mir pressiert's. Mir pressiert's. Man pressiert, man hat's eilig. Also sich eilen, busy sein, sagt man, so neudeutsch. Man ist fleißig, man schafft etwas. Keine Zeit, um Müßiggang zu pflegen und faul zu sitzen, sondern man muss weiter. Wenn du einen Schwaben unterbrichst am Bahnhof in Stuttgart, wo ja auch gebaut wird, und ihn aufhältst und willst irgendwas, dann sagt der Schwabe, ich hab keine Zeit. Mir pressiert's, muss schnell weiter. Und die Blumherz haben gesagt, genau das, W und P heißt hoffen. Warten und pressieren. Warten auf das, was nur Gott tun kann. Hoffen heißt eigentlich nur warten, dass Gottes Reich kommt. Denn Gott tut alles. Den Himmel können wir uns nicht verdienen. Da können wir schaffen, was wir wollen. Das schaffen wir nie. Schwaben nicht und Sachsen nicht und Badener nicht. Kein Mensch dieser Welt. Niemand schafft es. Da können wir nur warten. Die Welt können wir nicht retten. Das Klima auch nicht. Den Frieden auch nicht. Das kann nur Gott tun. Es ist Geschenk. Er schenkt uns den Himmel. Da können wir nur warten. Aber er nimmt uns in die Pflicht, in die Verantwortung. Der Gott, der uns alles schenkt, lässt uns dienen. Geht hin und tut etwas, handelt, dient, pressieren. Darum sind Hoffnungsmenschen immer Menschen, die einerseits warten, alles von Gott erwarten und andererseits anpacken und alles tun, was ihnen möglich ist. In der Nachfolge Jesu, die davon leben, dass sich Jesus ihnen hingegeben hat, so geben sie ihre Zeit und ihre Kraft für diese Welt. Sie dienen den Menschen. Daran erkennt man Christen. Nicht, dass sie es besser wissen und dass sie laut auftreten und gegen den Staat protestieren. Das wollte übrigens damals Judas. Judas, der Zelot. Judas war der Wutbürger unter den Jüngern. Gegen den Kaiser, gegen die Römer. Mit Recht. Gegen die muss man aufstehen. Aber Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Er hat diese Umsturzfantasie, die hat er nicht unterstützt. In der großen Freiheit gedient, den Menschen gedient, dem Zöllner, der Ehebrecherin, von denen wir es heute Morgen schon hatten. Das ist der Weg, den wir Christen gehen. Das ist vorbildlich. Auch so ein Hoffnungsmensch, der das beherzigt, ist zum Beispiel Tobias Merkle. Auch der taucht auf, wie übrigens Lian Höss, von der ich gerade aus München erzählt habe, in dem Podcast Hoffnungsmensch. Tobias Merkle, ist das ein Begriff, der Name aus der Unternehmerfamilie Merkle, der auch Hoffnungshäuser gegründet hat, wo er etwas Großartiges macht. Menschen zusammenbringt, die aus aller Welt geflohen sind und nach Deutschland gekommen sind. Und die in Flüchtlingsheimen oft für sich abgetrennt leben, keinen Zugang zu unserer Gesellschaft finden. Diese Menschen zusammenzubringen mit Christen, die von hier sind, die schon da sind, in Hoffnungshäusern, wo sie zusammenleben. Da leben also Menschen aus dem Iran, aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan, zusammen mit denen, die schon hier sind, aus Deutschland oder die auch mal hierher gekommen sind und die Christen sind. Und sie teilen das Leben miteinander in einem Haus. Sie haben Gemeinschaftsräume. Und es gibt Menschen aus der Gemeinde, die sagen, ja, ich gehe aus meiner Wohnung und ziehe dort ein. Ich teile mein Leben. Ich verlasse meine Komfortzone, um mit anderen zusammenzuleben und ihnen das Evangelium zu bezeugen. Das sind Neuanfänge. Und ehrlich gesagt, ich habe davor großen Respekt. Wisst ihr, man kann viel beklagen und man muss ja auch manches diskutieren. Es gibt viele politische Fragen, darüber können wir streiten. Aber das sind Menschen, die was tun, die sich ganz einsetzen für die, die da sind. Und dann erleben sie etwas im Miteinander, dass nämlich Gott auch da ist, dass Jesus da ist und dass etwas Neues wird. Das ist zeichenhaft und zeugnishaft, das finde ich wertvoll. Und so wächst etwas Neues und kann etwas Neues wachsen. Hoffnungsmenschen sind kreativ und bereit, den Weg zu gehen, den Jesus uns weist. Und dann kann noch einmal etwas neu beginnen. Seid ihr bereit, neu anzufangen? Wir haben es am Anfang gehört. Abraham war 75. Wie alt bist du? Und was Gott wohl noch vorhat mit dir und durch dich? Ich will schließen noch einmal mit ein paar Zeilen. Weites Land ist es überschrieben. Stell dir vor, es geht noch einmal neu los. Nach allem, was war und aus allem heraus, was ist, ein neuer Anfang. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Siehst du die Sterne am Himmel? Kannst du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Siehst du den Sand am Meer? Kannst du ihn fassen? So groß ist meine Treue. Siehst du die Berge am Horizont? Kannst du sie greifen? So weit und viel, viel weiter reicht meine Gnade. Geh und wage neue Wege. Wie Abraham und Sarah, wie Mirjam und Mose, wie David und Ruth. Geh mit deinen Gefährten, geh mit deiner Gemeinschaft, geh zu den Menschen deiner Stadt. Du bist gesandt in deine Welt, zu den Kindern, den Alten, den Fremden, den Bedrückten und Bedrängten. Wage es, ihnen zu dienen. Heute fange ich neu an mit dir. Wage es anzufangen, wage zu glauben, wage den Anfängerglauben und lebe als Hoffnungsmensch. Und hör eines, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mach dich auf in ein gutes und weites Land. In diesem Sinne, ihr lieben Geschwister, wünsche ich euch von Herzen Gottes Segen. Seid behütet und seid ein Segen für viele andere um euch herum. Amen.